Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken. Ich bin Rudolf Klingenberger, Gastgeber dieses Podcasts, in dem wir Wein und Leben miteinander verbinden. Heute zu Gast ist Gregor Nimmervoll, ein Winzer aus Österreich, der aus einer gewachsenen Weinbautradition kommt und daraus seinen ganz eigenen Stil entwickelt hat. Und genau darüber sprechen wir heute, über Herkunft, Entscheidungen und die Frage, wie man seinen eigenen Weg geht. Das Thema dieser Folge, in großen Fußstapfen und doch ein eigener Stil. Lieber Gregor, schön, dass du da bist. Lass uns gleich einsteigen. Wenn ich selbst noch nie von der Region Wagram gehört hätte, wo genau müsste ich mir dein Weingut denn geografisch vorstellen? Und was unterscheidet das Anbaugebiet Wagram von seinen umgrenzenden Nachbarn?
Also der Wagram befindet sich circa 50 Kilometer westlich von Wien, ganz knapp nördlich der Donau, zwischen Tulln und Krems. Tulln ist unsere Bezirkshauptstadt und Krems ist ja vielleicht vielen ein Begriff als eine der ältesten und bekanntesten Weinbaustädte in Niederösterreich. Der Wagram als Weinbaugebiet ist ein relativ junges Weinbaugebiet und es gibt seit Anfang der 2000er Jahre als Weinbaugebiet Wagram. Das Spezielle am Wagram ist eigentlich, dass wir durch den Lösboden, der bei uns, ich sage mal, jenseits der 90% der Böden der Weingärten ausmacht, ein sehr klares, sehr präzises Geschmacksprofil haben, die sehr wirklich als Herkunftstypizität über die Weine aus unserem Gebiet drüber zieht.
Du bist ja in eine bestehende Weinwelt hineingewachsen. Es gab da einen Moment, wo du gemerkt hast, das ist nicht mehr nur ein Weg der Familie, sondern auch dein eigener?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, zum Teil hast du natürlich völlig recht damit. Zum anderen Teil ist es ja so, dass meine Eltern eigentlich keine Winzer waren. Meine Großeltern haben diese kleine gemischte Landwirtschaft geführt und dadurch war der Weg eigentlich gar nicht so sehr vorgezeichnet für mich. Im Gegenteil war der Plan wahrscheinlich ein anderer von meinen Eltern und ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden in ganz jungen Jahren und durchaus auch gegen gewisse Widerstände begonnen, Winzer sein zu wollen und Winzer zu sein dann letztlich auch.
Gab es bei dir Phasen, in denen du dich eigentlich für ganz andere Dinge interessiert hättest, vielleicht sogar Berufe außerhalb des Weins, oder war das immer schon so völlig klar für dich?
Einfach gesagt, gab es nie einen Plan B. Also ich hätte mir auch vorstellen können, irgendwas mit anderen Produkten aus der Landwirtschaft zu machen, aber es war eigentlich immer so dieser Bezug, etwas zu schaffen, etwas zu kreieren, das man von Beginn an begleiten kann bis letztlich zum Kunden. Das hat mich immer begeistert und insofern war nicht wirklich ein Plan B da über all die Jahre.
Du bist ja relativ früh auf die Weinbauschule in Krems gegangen, zur fachlichen Ausbildung als Winzer. War das für dich eher ein Vertiefen dessen, was du von zu Hause schon kanntest, oder gab es da Momente, die deinen Blick auf den Wein wirklich erweitert haben?
Letztlich war es für mich, vor allem die ersten Jahre in der Schule, wirklich ein Erlernen der Basics. Insofern, dass ich eben daheim diesen Bezug zum Wein nicht so intensiv gehabt habe, weil das, was wir an Betrieb unter Anführungszeichen noch gehabt haben daheim, im Prinzip irgendwas zwischen Auslaufmodell und Denkmalpflege war und ich da von meinem Vater eigentlich keine Basics und kein Wissen, letztlich aber auch keine Zwänge, was dann andererseits auch ein Vorteil ist, mitgekriegt habe. Und insofern, zum Unterschied von vielen meiner Klassenkameraden, habe ich halt nicht letztlich das verglichen mit dem, wie wir es daheim machen, was man in der Schule so einmal lernt, sondern für mich war das halt Neuland und das erste und einzige, was ich dazu gehört habe, zu dieser Zeit.
Gab es in dieser Zeit Menschen, Lehrer, Kollegen oder Winzer, die dein Denken und deinen Stil besonders geprägt oder in eine neue Richtung womöglich gelenkt haben?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich irgendwo meine Lehrer in der Schule, meine Lehrer in der Weinbauschule. Man sucht sie dann relativ bald in jungen Jahren, natürlich auch Vorbilder als Winzer. In erster Linie weinstilistische Vorbilder, und wenn man dann die Winzer ein bisschen kennenlernt und ein bisschen in diese Branche hineinwächst, natürlich vielleicht da Menschen, die man ob ihrer Persönlichkeit und ihrer Idee und ihrer Philosophie als Vorbilder nimmt.
Also mir fällt auf, wenn ich in ein Weingut fahre, dass man nicht nur die eigene Weine des Weinguts sieht, sondern auch Flaschen von anderen Betrieben. Und das zeigt mir immer, dass der Winzer auch offen ist für andere Ideen. Und mit welchen Weinen und Regionen beschäftigst du dich bewusst auch außerhalb deines eigenen Betriebs?
Da gibt es zwei Zugänge. Der eine Zugang ist natürlich, sich mit dem zu messen und zu vergleichen, was einfach bei uns in der näheren Umgebung stattfindet. Wir sind niemand, ich bin niemand als Winzer und wir als Weingut sind niemand, der den Vergleich mit anderen scheut. Nicht, weil wir jetzt diesen Gedanken irgendwie haben, da irgendwie andere übertrumpfen zu wollen. Aber letztlich ist Wein eine subjektive Sache, die sich aber schon bis zu einem gewissen Grad über Verkostungen objektivieren lässt. Und wir selber wollen auch sehen, wie unsere Weine in Blindverkostungen und in gedeckten Verkostungen funktionieren, wie sie auch uns selber überzeugen, um da wirklich den Blick von oben auf unser eigenes Tun zu haben. Zum anderen ist es als Winzer, du hast es ganz richtig angesprochen, du brauchst einfach den Blick über den Tellerrand. Und dieser Tellerrand, dieser Blick kann nicht weit genug gehen. Also die Weinwelt ist riesengroß. Und das zeichnet wahrscheinlich unsere Generation an Winzer aus, dass wir halt einfach einen ganz anderen, natürlich auch in einer globalisierten Welt, ganz andere Möglichkeiten und eine ganz andere Vernetzung haben. Ich habe für mich über die Jahre dann eigentlich den Champagne und den Champagner entdeckt. Das so ein bisschen meine Leidenschaft ist, wo wir immer einige gute Flaschen daheim kühl haben und ich lerne durfte über die Jahre, dass es abseits der bekannten Marken ganz, ganz viele spannende und interessante Sachen gibt, dort zu verkosten. Natürlich nicht mehr dort, aber wie gesagt, speziell da, wo wir selber Schaumwein als Thema gar nicht so sehr haben, umso mehr kann ich mich auf Wein mit dem Thema befassen in Frankreich und darüber hinaus.
Also ich bin überrascht von dem, was du gerade sagst. Und zwar aus dem Grund, aber das hängt vielleicht mit mir zusammen. Ich habe eure Weine nicht nur schätzen gelernt, sondern für mich eigentlich so eine Art Burgunderstilistik. Es hat mich daran wieder erinnert. Und ich hätte jetzt schwören können, dass du Burgund sagst und nicht die Champagne. Aber das freut mich dennoch, weil dadurch erfahre ich auch wieder was Neues. Und das war eben das. Gab es Betriebe oder Regionen, die dich besonders geprägt haben? Und was hast du daraus mitgenommen? Was hast du da bei der Champagne zum Beispiel mitgenommen, wo du sagen kannst, Mensch, das ist eine Idee, von der Seite habe ich es noch nicht gesehen. Was könnten wir für unseren Betrieb mitnehmen? Gibt es da irgendeine kleine Detailgeschichte oder so?
Was Philosophie betrifft, was die Umsetzung von Ideen betrifft, ja, natürlich. Aber wenn man sich anschaut, wie sie eben aus einer genossenschaftlichen Struktur heraus, ich nenne es jetzt genossenschaftlich, oder eben kleine Betriebe, die Trauben produzieren für große Häuser oder vielleicht auch Grundweine produzieren für große Häuser, dann auch den Schritt in die Selbstvermarktung machen, auch teilweise in der Organisation von der Sekt-Champagner-Herstellung, was die ganze Geschichte mit Degorgieren und so weiter betrifft, was natürlich auch eine gewisse technische Grundlage braucht. Zum anderen ist es so, dass ich da für mich selber mir persönlich eigentlich mehr rausziehe, als ich jetzt wirklich für meine Weine suche. Da bin ich schon, da hast du völlig recht, da bin ich halt schon dem Burgund zugetan. Nicht umsonst sind unsere Weine alle in Burgunderflaschen abgefüllt, weil die Spannung zwischen einer gewissen Cremigkeit und Textur, aber auch einer Struktur und einer Kernigkeit eigentlich so die Grundidee unserer Weine ist. Wagramer Cremigkeit und Textur, auch über Gerbstoff, über Tannin, um den Weinen auch Langlebigkeit zu geben.
Ich frage mich natürlich, und das ist die nächste Frage, wie man so Einflüsse aus anderen Regionen aufsaugt. Wie schaffst du es, bei all diesen Einflüssen trotzdem einen klaren eigenen Stil, sprich Handschrift, beibehalten zu können. Ohne dass du sagst, ich kupfer vielleicht von jemand anders was ab. Was macht den Stil deines Hauses? Wie setzt du den um?
Einerseits geht es natürlich immer darum, für Ideen offen zu sein und Dinge zu probieren und Dinge für sich selbst umsetzen wollen, die man vielleicht woanders gesehen hat. Letztlich ist ganz wichtig, das ist mir ganz besonders wichtig, dass man halt seinem eigenen Stil und seiner eigenen Idee treu bleiben muss. Das unter einen Hut zu bringen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Herausforderung. Ich bin mir durchaus bewusst, dass unsere Weine über weite Strecken wahrscheinlich ganz anders schmecken, als sie vor 10 Jahren geschmeckt haben. Auch weil ich mich persönlich vor 10 Jahren war ich Ende 20, da habe ich natürlich auch zu gewissen Dingen einen anderen Zugang und einen anderen Blick auf die Welt gehabt, wie ich heute mit fast 40 habe. Also, und das bin ich auch der Meinung, soll man auch in den Weinen schmecken. Andererseits, diese Grundidee, unsere Weine sind keine Sprinter, sondern Langstreckenläufer, wir wollen Textur, wir wollen Struktur, wir wollen natürlich Herkunft. Die müssen halt diese Eckpunkte, die sind einfach da und die sind, so Gott will, auch in 30 Jahren noch da für mich und für unser Weingut.
Jetzt hast du mir gleich meine nächste Frage auch schon beantwortet. Super gut, weil die war nämlich gewesen, wenn du bewusst, ob du auch da, ob es da Unterschiede gegeben hat, dass du, wie du angefangen hast und wie du jetzt arbeitest und wie, dass auch die Menschen diesen Stil, die bei dir die Weine kaufen, auch wiedererkennen und nicht sagen, Moment einmal, ich liebe doch dieses und jenes an die Weine vom Nimmervoll und die schmecken jetzt plötzlich ganz anders. Also wie ist das Spannungsfeld von dem Stil behalten, aber dennoch einmal sich auch nach der Natur richten müssen und trotzdem vielleicht auch noch Ideen einbringen können, ja?
Das Lustige ist ja, ich habe das erst vor wenigen Tagen bei unserem Weingut wieder erzählt, die Geschichte. Und ich denke, viele, viele Winzer werden das bestätigen können. Wenn du heute einen Wein hast, wo du als Winzer wirklich sagst, ich bin super happy mit dem. Das ist einfach, wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen, es sind dann auch natürlich die richtigen Dinge, haben zusammengepasst und ich habe einen Wein, wo ich sage, ich bin durch und durch ein Perfektionist, deswegen habe ich auch lernen müssen, dass es 100% nicht gibt, aber ich bin zu einem hohen 90%igen Bereich super, super happy mit dem und finde das perfekt und auch die Resonanz dazu ist großartig. Und wenn du dann hergehst und sagst, so, jetzt wiederholen wir das 1:1 genauso fürs nächste Jahr, damit wir wieder das so hinbekommen, kannst du sicher sein, dass es nicht funktionieren wird. Also du wirst das Ergebnis nicht in der Perfektion wieder erreichen. Und das ist, glaube ich, sehr sinnbildlich für das Thema, dass du als Winzer hier ständig entwickeln musst und deine Ideen ständig entwickeln musst, zu sagen, wir haben unsere Linie und unser Machart und unsere Arbeitsweise und die ziehen wir jetzt beinhart durch, komme was da wolle für die nächsten Jahre, das wird nicht gut funktionieren. Und dementsprechend ist Wandel wahrscheinlich einfach auch immer nötig, um Konstanz zu haben. Das klingt zwar irgendwo unlogisch, ist aber letztlich nicht.
Es ist nicht so beständig wie der Wandel.
Ganz genau.
Du warst ja in deiner Ausbildung auch sehr erfolgreich. Das hat dich ja darin auch bestärkt, wahrscheinlich deinem eigenen Gefühl zu folgen. Oder gab es auch Phasen, in denen du dich an bestimmte Erwartungen und Stilbildern orientieren musstest?
Letztlich habe ich natürlich immer, sagen wir so, je größer unser Weingut geworden ist, größer unter Anführungszeichen, je professioneller das geworden ist, was wir gemacht haben, und je mehr Flaschen wir letztlich erzeugt haben, desto mehr sind wir natürlich auch einer gewissen Markterwartung unterlegen. Und das tun wir auch heute. Und der Winzer, der halt sagt, er entkoppelt sich dem Markt gänzlich und tut einfach Jahr für Jahr komplett, was er will. Den bewundere ich dafür. Ich glaube aber auch, dass er irgendwann Schwierigkeiten haben wird, weil du letztlich ja auch über die Jahre einen gewissen Markt hier arbeitest. Und da eine gewisse Grunderwartung da ist. Das ist auch gut, so bin ich der Meinung. Letztlich muss da halt als Winzer auch die Bereiche schaffen, wo du die in Zukunft immer verwirklichen kannst. Dass unsere Einstiegsweinlinie glasweise einer gewissen Grundstilistik zu folgen hat, die ja über die Jahrgänge da sein sollte. Es ist vielleicht auch was, um nochmal auf das Thema vorher zurückzukommen, das Thema Champagne. Die Idee, mehrerer Jahrgänge zu kuvertieren, um eine schöne Konstanz drinnen zu haben, um einfach in einer gewissen Assemblage immer eine Grundstilistik zu haben. Das ist was, was ich mir zum Beispiel aus der Champagne ein bisschen von der Idee mitgenommen habe. Letztlich gibt es aber dann halt andere Bereiche wie die Lagenweine oder die großen Reserven, wo ich halt dann auch sage, da probiere ich mal aus und da ist mir egal und meine Kunden wissen auch, dass das halt einmal ganz anders da schmecken kann, weil ich einfach in dem Moment aus dem Bauch heraus entschieden habe, dass das die bessere Idee ist.
In Krems treffen ja viele zusammen, die auch aus anderen Weinbaubetrieben kommen und ihren eigenen Weg gehen wollen. Wie hast du dieses Umfeld erlebt? War das eher ein Miteinander oder war das eher auch ein Wettbewerb?
Es war ein Miteinander, würde ich auf jeden Fall sagen, weil unterschiedlichste Betriebe, unterschiedlichste Charaktere aus unterschiedlichsten Strukturen da zusammenkommen. Das ist wahrscheinlich auch eine Stärke der österreichischen Weinbranche, die sich da in meiner Schulzeit abgebildet hat, dass du halt Betriebe, die durchaus namhaft sind, waren damals vor 20 Jahren, hast aber genauso Betriebe, die reine Traubenproduzenten sind, die zu Genossenschaften liefern, die vielleicht wirklich eine gemischte Landwirtschaft haben, wo Weinbau nur eine untergeordnete Rolle spielt. Und ich finde das ganz gut und ganz wichtig, weil es halt auch als junger Mensch dir den Blick öffnet, dass es halt ganz viele unterschiedliche Betriebsformen und Ideen gibt und Charaktere gibt und jeder seinen Weg und jeder seine Berechtigung und seine Richtigkeit hat. Und letztlich wird man ja auch gemeinsam erwachsen in der Schule mit den Klassenkameraden und wächst zusammen.
Du warst ja dort wirklich sehr erfolgreich, hast also auch Auszeichnungen gewonnen. Verändert das etwas im Umgang untereinander, wenn man merkt, man gehört zu den Leistungsstärkeren oder war das nie ein Thema?
Für mich nicht. Für mich gar nicht. Und das ist was, was ich mir für mein restliches Leben mitgenommen habe, was ich wahrscheinlich auch aus meinem Elternhaus mitgekriegt habe. Und worauf ich auch durchaus relativ allergisch reagiere, nur weil man irgendeinen Erfolg hat, ob in der Schule oder im Leben oder im Beruf, ist man nicht in irgendeiner Form, steht man nicht über anderen und hat das Recht, irgendwie auf andere herunterzusehen. Und das versuchen wir tagtäglich zu leben, mit unseren Mitarbeitern, aber auch in unserem privaten Umfeld und unsere Kinder so mitzugeben.
Was war für dich klar, dass du das wirklich auch tragen kannst, ein Weingut zu führen? Oder gab es auch da Momente von Unsicherheit?
Die gab es immer und die gibt es immer. Und ein gewisser Selbstzweifel ist wahrscheinlich auch gut, um selbstkritisch zu bleiben. Der Vorteil, den ich halt gehabt habe, ist, dass ich das Weingut mit mir mitgewachsen ist oder ich mit dem Weingut mitgewachsen bin. Ich sage das schon auch immer wieder. Es hat oft Phasen gegeben, wo ich mir gedacht habe, warum habe ich nicht einen super etablierten Betrieb übernehmen haben können von der Vorgängergeneration, wo ich mich mehr oder weniger ins gemachte Nest setze, warum habe ich halt das im Prinzip von klein auf wieder beginnen müssen. Andererseits sehe ich es als großes Geschenk, weil ich den Betrieb nach meiner Vorstellung formen können habe. Und weil ich halt auch nicht von Anfang an einer gewissen Erwartungshaltung unterlegen bin. Weil, das muss ich schon sagen, ich beneide junge Betriebsübernehmer von ganz, ganz großen Namen auch nicht unbedingt, weil da ist halt schon eine hohe Messlatte und viel Erwartungshaltung, die man als junger Mensch einmal erfüllen muss und letztlich sich auch selbst verwirklichen will. Und da wahrscheinlich halt die Möglichkeiten geringer sind, weil halt einfach der Name X halt so zu sein hat und die Weine so zu schmecken haben und da jetzt nur, weil die nächste Generation kommt, nicht einfach kein Stein auf dem anderen bleiben kann.
Gerade in dieser Anfangszeit im Betrieb, welche Rolle hat dein Vater da für dich eingenommen? Eher so ein bisschen klassischer Lehrmeister oder war das auch jemand, der sagt, du machst es und ich unterstütze dich, wo ich kann? Oder wie man es eher von anderen Betrieben auch kennt, wo man der Übergang zwischen der vorherigen Generation zur nächsten ein bisschen schwierig war. Wie war das bei euch?
Das Vater-Sohn-Konfliktpotenzial, das gibt es, glaube ich, plus minus überall und das war bei uns natürlich auch da. Insofern war es halt ganz anders, weil mein Papa ja berufstätig war und mit dem Betrieb im Prinzip abgeschlossen gehabt hat, beziehungsweise nichts mehr zu tun gehabt hat. Das heißt, ich habe da relativ freie Hand gehabt, habe am Anfang eben sogar ein bisschen gegen die Widerstände der Eltern, dass ich jetzt Winzer werden will und das mache, ankämpfen müssen, was für mich als Pubertierender natürlich noch interessanter gemacht hat. Hin, dass ich dann, es ist eigentlich witzig, oft von meinen gleichaltrigen Freunden und Kollegen erlebe ich das halt, dass am Anfang der Vater sehr präsent ist im Betrieb und auch im persönlichen Umgang und dann sich halt langsam zurückzieht aus dem Betrieb und man mehr Verantwortung übernimmt. Und bei uns war es im Prinzip eher fast der umgekehrte Weg, weil mein Vater durch seine berufliche Tätigkeit sehr gebunden war und eigentlich für den Betrieb daheim gar keine Zeit gehabt hat, außer für hier und da mal einen Rat, wann ich ihn gebraucht habe. Und dann mit seiner Pensionierung eigentlich als aktiver Mensch mehr und mehr mit hineingewachsen ist und mehr sich betätigt hat im Weingut und heute eigentlich präsenter ist denn je, was Entscheidungen so betrifft. Das heißt nicht, dass er jetzt das Ruder übernommen hat, das heißt aber, dass ich seine Meinung sehr schätze und er genauso wie ich und wie unsere ganze Familie halt auch mit dem Betrieb und mit der Idee mitgewachsen ist.
Also ich kenne es halt von anderen Betrieben, wenn du, sage ich mal, Vorschläge machst und die andere Generation hat das in einer anderen Sichtweise, da stehen dann die Argumente gegeneinander. Und bei euch, so habe ich das verstanden, ist es dann eher so, dass du die letzte Entscheidung hast. Oder gibt es jetzt auch Dinge, wo zum Beispiel dein Vater sagen würde, du, ich finde in die Richtung mal, schau doch mal so, oder ist es so, dass du eher sagst, na, also ich bleib bei dem, das ist das Stilprägende, da will ich jetzt, da gibt es also kein großes Konfliktpotenzial?
Na, gibt es eigentlich nicht, weil er sich mit seiner Meinung nie aufdrängt, was das betrifft. Das heißt, wenn Dinge für mich klar und unzweifelhaft sind, dann sind die so, dann wird das auch nicht groß hinterfragt. Und wenn, was natürlich sehr oft der Fall ist, Dinge, Entscheidungen anstehen, wo ich mir einfach selber in dem Moment nicht im Klaren bin oder eine gewisse Unsicherheit habe, dann frage ich ihn. In erster Linie natürlich meine Frau, die Claudia, die ja mit mir gemeinsam das Weingut führt. Und in zweiter Linie dann mein Vater. Und in aller Regel kriege ich dann eine Meinung, die ich dann in meine Entscheidung einfließen lasse. Unterm Strich ist es dann aber das, das ich gemeinsam mit der Claudia entscheide.
Was mir bei deinen Weinen aufgefallen ist, wie die durchprobieren durfte und konnte, dass da nicht nur ein einzelner Wein so ganz besonders heraussticht, sondern dass das vom Einsteiger oder von dem einfachsten, in Anführungsstrichen, Wein bis zur höchsten Qualität irgendwo eine Handschrift da ist, die man schmecken kann. Sollte ich recht haben, wie würdest du denn selber deine Handschrift beschreiben?
Du hast recht, beziehungsweise freut es mich, dass du das so siehst, weil so unser Anspruch ist, nicht irgendein Spezialist in einer Sorte zu sein, die wir sehr perfekt machen und alles andere läuft halt mit, sondern wir wollen wirklich bei allen Rebsorten, bei allen Qualitäten, die wir bespielen, einfach unseren Anspruch umsetzen. Wie man letztlich die Stilistik definieren kann, ist, um ein bisschen ins Fachliche abzudriften, wir wollen Weine mit einer sehr beständigen, sehr klaren und sehr unter Anführungsstrichen ehrlichen Frucht machen. Das heißt, wir wollen Weine machen, wo in der Produktion sehr viel Sauerstoff mit dazu kommt, sehr viel Oxidation stattfindet, weil dies dann letztlich auch Weine bringt, meiner Überzeugung nach, mit einer Frucht und einer Präzision, die sehr dem entspricht, was uns letztlich als Potenzial aus dem Weingarten entspricht. Umgekehrt gesagt, wir wollen keine reduktiven, kalt vergorenen, aromahefen Eiszuckerweine, die so diese momentan Blender sind und dann nach kurzer Zeit schon am absteigenden Ast sind, sondern unsere Weine sind vielleicht manchmal erschüchternd, manchmal verhalten, wenn man es frisch öffnet, aber dann mit Zeit und Luft richtig, richtig beständig und letztlich auch in der Reife in der Flasche so. Ganz einfach, wie ich vorher schon mal kurz gesagt habe, keine Sprinter, Langstreckenläufer.
Jetzt habe ich eine schwierige Frage für dich.
Und diese Frage und noch weitere hören Sie im zweiten Teil des Gesprächs mit dem Winzer Gregor Nimmervoll in einer Woche.